herzlich willkommen
zu diesem spannenden Thema, auch fröhlichen Thema. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht und auch die Fähigkeit, sich kühle Gedanken zu machen. Bei einem heißen Thema ist das gar nicht so einfach. Ja, aber toll, dass wir hier versammelt sind. Ja, also, unser Thema Herzenszeit, wie die Liebe wächst. Herzenszeit, wie die Liebe wächst. Ja, also das Schicksal vieler Paare ist ja am Anfang, Verliebtsein, Zärtlichkeit, romantische Tage und Nächte. Und irgendwie ja, merken wir, da geht dann vieles ein davon. Und es ist eine Binsenweisheit, die Liebe zwischen zwei Menschen, ja, da gibt es erhebliche Korrosionsprozesse, Verschleiß. Ja. Mit den Jahren wird in einer Paarbeziehung manches zur Gewohnheit. Und da schleichen sich halt so gute und schlechte Dinge ein. Und ein Killer von Romantik ist auch Gewohnheit, Routine. Und da gibt es eine ganze Menge von Angewohnheiten, die die Beziehung vergiften. Ja. Und deswegen immer wieder eine ganz wichtige Frage: Wie bleibt Liebe frisch, spannend und romantisch? Und wer verheiratet ist schon länger, der weiß, dass dass Ehe manchmal echt Arbeit bedeutet und anstrengend ist und auch ein bisschen nervig. Ja. Jemand hat mal gesagt, mit der Ehe ist es wie mit einer belagerten Festung. Die drin sind, wollen gern raus und die draußen sind, wollen gern rein. Ja. So. Und das Geheimnis einer glücklichen Ehe besteht ja eigentlich darin, sich immer wieder in die gleiche Person zu verlieben. Ja, aber das klingt ganz gut, aber wie kann man sich immer in die gleiche Person verlieben? Eine Person, die die Zahnpasta falsch ausdrückt, die den Hochzeitstag vergisst, die Socken liegen lässt, schnarcht oder kitschige Liebesromane liest. Mit anderen Worten, es ist der Alltag, der die Liebe tötet. Auf dieses Thema bin ich eigentlich gekommen, weil ich gebeten wurde, auf ein großes Ehepaarfest in einem großen Saal zum Valentinstag. Haben mehrere Gemeinden sich zusammengetan und ein Fest für Ehepaare gemacht mit tollem Essen und so und haben mich da als Festredner engagiert. Und ich dachte, du lieber Schreck, was sage ich denn da an dem Abend? Ja, und dann hatte ich zum Glück, hatte ich gerade kurz vorher eine Befragung gelesen. Mir ist also eine Studie in die Hände gekommen und die war hochinteressant, weil die so praktisch war, die Befragung. Und zwar befragt wurden Paare, die 50 Jahre und mehr glücklich verheiratet sind und sie wurden nach ihren Gründen befragt. Also Leute, die echt was zu sagen haben. Und das sind 7 Punkte und die haben mich so begeistert. Ich werde die 7 Punkte mehr oder weniger hier referieren, natürlich auch aus meiner eigenen Sicht. Ja. Und die 7 Punkte sind wirklich so ein Schlüssel zu einem glücklichen Eheleben, obwohl es natürlich nicht alle sind. Mir fallen noch mehr ein, aber wir haben ja auch nicht die ganze Nachtzeit. Also der erste wichtige Punkt, wo ich sage, ist ungeheuer wichtig, dass ein Paar wichtige Entscheidungen gemeinsam trifft. Ja. Paarforscher haben herausgefunden, also da war eine professionelle Befragung, 81% aller Beziehungen, bei denen diese Eigenschaft nicht zu finden ist, werden scheitern. Also das ist wirklich der Beziehungskiller Nummer 1. Ja. Deswegen ist es ganz wichtig, aufeinander hören, die Gefühle teilen, beziehungsweise auch die Gefühle des anderen wahrnehmen. Das ist ganz, ganz entscheidend für das Gelingen einer Beziehung. Zum Beispiel auch, ob man den Einfluss des Partners wirklich akzeptiert, zeigt beispielsweise, ob man Entscheidungen gemeinsam trifft. Und es bedeutet auch, die Meinung und Gefühle des Partners zu sehen und darauf Rücksicht zu nehmen. Gelingt dies oder setzt sich der andere durch? Das ist ein echtes Konfliktfeld. Wir haben eine Situation, meine Frau und ich, eigentlich ganz gut gemeistert. Und zwar war das 2016, also ein Jahr vor dem berühmten Reformationsjubiläum. 2016, dass eine Anfrage, wo die Bischöfin von der EKM, also Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, mich fragte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Pfarrer an der Mutterkirche der Reformation in Wittenberg zu werden, also mitten im Geschehen und auch so an der Mutterkirche der Reformation und so. Und ich dachte, oh nee, was soll ich denn in einem Reformationsmuseum? Ja, also ich war auch gar nicht davon begeistert, außerdem hänge ich ein bisschen, ich finde, also zumindest damals fand ich Berlin noch richtig großartig und aufregend und so und konnte mir nicht vorstellen, in so eine lausige Provinz zu gehen. Und so, und was mache ich nun? Und da sagte, habe ich keine Lust, keinen Bock gehabt, umzuziehen und wieder irgendwo von vorne anzufangen und so, aber ich war gerade frei, ich hatte gerade eine Arbeit abgeschlossen. Und da sagte meine Frau zu mir, du, das ist ein Reden Gottes, so eine Stelle, das ist die Stelle, dazu noch kurz vor dem Reformationsjahr, wo nächstes Jahr ja die Weltausstellung und die ganze Welt zu uns, also nach Wittenberg kommt, und da kannst du Pfarrer an der entscheidenden Stelle sein. Sieh doch mal, dass das ein Ruf von Gott ist. Ne? Und das hat mich dann überzeugt, und ich muss auch sagen, es war eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben. Am Anfang nicht so richtig, weil ich nicht so richtig wusste, weil ich bin so kreativer und so eine Kirche mit so einer, also ja, wo ich das so das Gefühl habe, dass die Tradition da alles tothaut. Und das war aber genau richtig, dass so ein Kreativer mit neuen Leuten, die Leute haben die Ideen umarmt, die ich hatte, auch wo ich nie gedacht hatte. Ja, außerdem habe ich so einen doppelten Bonus gehabt. Bonus Nummer 1, ich war Jugendpfarrer vorher. Ich habe da zwei Jugendkirchen gegründet in Berlin. Und das ist so ein Bonus, wo ich sage, ja, der ist ein bisschen verrückt, der ist Jugendpfarrer. Und den anderen Bonus, den ich hatte als Berliner, wo man sagt, ja, die Berliner laufen sowieso nicht rund. Und so ähnlich, wie man das von den Wienern sagt, habe ich gehört. Ja, okay, so, zweiter Punkt, ungeheuer wichtig, vergeben. Weil es ist unmöglich, Ehe oder Partnerschaft zu führen, ohne aneinander schuldig zu werden. Es geht einfach nicht. Folgende Situation. Ja. Man stellt vor, einer der beiden hat also wirklich einen furchtbaren Tag gehabt. Es war ganz schrecklich und er kommt nach Hause. Ja. Und braucht Trost und Aufmerksamkeit und Zuspruch und alles. Ja. Der andere hat aber auch einen schrecklichen Tag gehabt, vielleicht mit den Kindern oder auch was schief gegangen, ja, und braucht genau das Gleiche. Dann kommen die und dann, statt sich gegenseitig zu trösten oder zu helfen, öden die sich an. Weil sie merken, der andere gibt mir jetzt nicht das, was ich so nötig brauche, wonach meine Seele durstet. Und dann sind wir verletzt und ziehen uns zurück in das Schneckenhaus. Und das ist nur ein Beispiel. Eine ganz normale Situation. Keiner will den anderen Böses, aber es passiert einfach. Und so werden wir schuldig einander, durch die Situation, auch manchmal durch unseren Charakter. Wir sind nun mal in einer bestimmten Weise geprägt und das ist manchmal nicht so ganz einfach. Und wir wissen, der christliche Glaube kann viel ändern, aber eben nicht alles. Und aus einem Spatz wird kein Adler. Ja. So, und dann besteht folgendes Problem, dass man einander ein Schuldkonto einrichtet. Weil da kommt dann immer, über die Jahre kommt immer mehr dazu. Und das wird riesengroß. Du bist mir das schuldig geblieben, du hast das. Du hast damals zu mir das und das gesagt. Und das hat mich total verletzt. Und das hat sie nie vergeben und so. Kleiner Witz zu dem Thema am Rande. Ja. Ein Ehepaar, was gerne streitet. Ja. Und sie hat die große Gabe, genau den Druckknopf zu erwischen, wo er in die Luft geht. Er ist ein bisschen jähzornig, ja, und flippt dann aus. Und wenn er ausflippt, dann nennt er sie immer, du bist ja so eine blöde Kuh. Ja. Und dann sagt sie ihm, wenn du noch einmal blöde Kuh zu mir sagst, lasse ich mich scheiden von dir. Und er liebt eigentlich seine Frau und dachte ich, okay, das darf ich nicht mehr sagen, Aber das Problem ist, bei der nächsten Gelegenheit, sie erwischt immer genau seine verletzliche Stelle und er geht hoch wie Leutnant Schießpulver. Ja, er geht in die Luft und dann schreit er sie an und sage ich, ja genau, wenn du noch ein Wort sagst, dann hau ich dir ein paar zwischen die Hörner. Ja. Aber es ist das Allerwichtigste, ich glaube, das, was wir als Christen zuerst und vor allen Dingen lernen, ist zu vergeben. Aus dem einfachen Grund, weil wir die Erfahrung machen, uns ist radikal vergeben worden. Radikal. Jesus ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen und hat unser Schuldkonto auf Null gestellt. Und dann gibt es auch dieses, gerade, und wir beten es im Vaterunser, in jedem Gottesdienst, vielleicht auch jeden Tag zu Hause, hoffentlich. Ja, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, wir sagen Gott, vergib mir so, wie ich meiner Frau vergebe. Oder meinem Mann, oder dem, der mir schuldig ist, oder meiner Schwiegermutter. Und also was wir da beten, das ist eine ungeheure Voraussetzung. Wir sagen Gott, ja, das Maß der Vergebung bestimme ich. Und Gott sagt, ja, so soll es sein. Ja, und deswegen ist es so unheimlich wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einander vergeben. Und zwar täglich. Und die Bibel empfiehlt, dass wir den Zorn über den anderen nicht mit in die Nacht nehmen. In Epheser 4 heißt es, lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Also nehmt das nicht mit, denn was man mitnimmt, das fängt an. Was man mit in die Nacht nimmt, das rutscht tiefer ins Unterbewusstsein und vergiftet unsere Emotionen. Deswegen, Vergebung ist ganz wichtig. Zweitens, das war jetzt drittens, eigentlich mein Lieblingskapitel, Humor. Humor. Humor, also eine Ehe ohne Humor, weil oft ist es ja so, man erträgt einander nur durch Humor. Weil Humor heißt, man bekommt Abstand zu dem Problem. Probleme werden auch kleiner. Viel Schweres im Leben lässt sich ertragen, ne, mit Humor. Humor macht die Dinge leichter. Deswegen, also wir müssen es lernen. Und es ist nun mal so, ich kenne fast nur Ehepaare, wo einer von beiden lustiger ist als der andere. Ja, aber einer von beiden, ja, das ist so die Situation. Ich habe einen schönen Satz kürzlich gelesen, ja, den finde ich ja so passend. Ja. Hinter jedem lustigen Mann steht eine Frau, die Augen verdreht. Ja. Und wir müssen, also Humor muss man auch ein bisschen lernen. Und zum Humor gehört auch, dass man dem anderen mit Humor keine schlechten Absichten unterstellt. Mhm. Weil Humor ist, das kann man bei den Engländern lernen, sehr Black Humor, also schwarzer Humor, sie sind Meister, ist übrigens gerade ein Meisterwerk des schwarzen Humors. Wie heißt das nochmal hier mit dem
Völlig normal
oder ja, mit dem, der das dieses Tourette-Problem hat. Ist ein englischer Film, ist in England die absolute Nummer 1 und auch in Deutschland. Ich müsste unbedingt gucken, also jetzt Kino. Der ist köstlich. Aber man muss es auch wirklich, das ist also wirklich, englischer Witz geht ja immer ein bisschen an die Grenze. Und man muss auch ein bisschen, weil man vieles auch nur erträgt im Humor miteinander. Und ihr müsst Humor entwickeln und die Fähigkeit, den anderen den Humor nicht übel zu nehmen, weil Humor ist manchmal krass. Humor übertreibt. Humor ist auch ein bisschen unhöflich. Und die besten Witze sind bekanntlich die Witze, die richtig schräg sind. Ja. Und ja, wir sagen, ich gebe ein Beispiel, nämlich von meiner Frau und mir, unser Lieblingsehewitz. Und wie dieser Witz uns hilft, Auseinandersetzungen abzuschwächen. Ja? Und zwar ein Ehepaar, schon länger verheiratet, und die Frau sagt zum Mann: Ach, sag mir doch mal wieder die drei Worte, die eine Frau so gerne hört. Der Mann denkt kurz nach und sagt: Du hast recht. Sagt die Frau: Nein, du weißt schon, die anderen drei. Ich bin schuld. Ja. Und also in der Tat haben diese Worte etwas bei schwerwiegenden oder ernsthaften Problemen kann man es vielleicht nicht so machen, aber wir haben auch gemerkt, die meisten Probleme sind eigentlich Alltagslappalien. Und immer sich lange streitet, sagt einer von uns beiden, genau, du hast recht, ich bin schuld, und der andere lacht, weil wir diesen Witz kennen. Und der entwaffnet manche Situationen. So, viertens, das war Humor. Viertens, Liebe macht erfinderisch. Da muss ich einen meiner Lieblingsfilme zu diesem Beispiel erzählen. Der lief, das war eine französische Komödie, die lief in den 80er Jahren in DDR-Kinos. Und ich weiß nicht, manchmal haben die Filme in der DDR einen anderen Titel. Ja? Auf alle Fälle, den DDR-Titel finde ich wunderbar, ist mit Pierre Richard in der Hauptrolle. Und der Film, ich bin schüchtern, aber in Behandlung, heißt der Film. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt oder ob sich jemand daran erinnert. Und zwar ist es ein Hotelangestellter, und der traut sich an keine Frau ran. Der ist also so schrecklich schüchtern, dass er in psychischer Behandlung ist. Also er hat einen Seelenklempner, und der will ihm helfen, sich zu entkrampfen. Ja. Und dann kommt in seinem Hotel, es ist immer so am Empfang vom Hotel, und da ist eine berühmte, wunderschöne Schauspielerin, die da Hotelgast ist. Und er verliebt sich unsterblich in diese Frau. Aber was macht er nun? Und dann kriegt er etwas verordnet, nämlich, dass er irgendetwas ganz Kreatives macht, um dieser Frau die Liebe zu gestehen und auf sich aufmerksam zu machen. Das ist natürlich eine verrückte Situation. Was macht man in so einer Situation? Und was er hat, ist so oberwitzig. Und zwar, ja, er weiß ja, wo ihr Hotelzimmer ist und der Balkon. Ja, er kommt nachts mit mehreren Rauchbomben in einer Feuerwehruniform, also Feuerwehr, und mit einer Gasmaske, und wirft da Rauchbomben, und dann geht er rein, um sie angeblich zu retten. Sie durchschaut, sie sitzt schon auf dem Bett, weil sie kriegt das mit. Sie sitzt schon auf dem Bett und macht, ja, und er kommt also rein, und dann, das ist so diese abgrundartig witzige Szene. Ja. Er kniet vor ihr nieder und bekennt ihr seine Liebe, aber sie versteht kein Wort, weil er die Gasmaske aufhat. Das ging ganz ja. Und also es ist eine göttliche Szene. Und sie ist über diese Tat, wo er wirklich über sich hinausgewachsen ist, dieser schüchterne Mensch, sie ist so gerührt, dass sie tatsächlich ein Paar werden. Und für mich ist das, ich liebe diese Szene, ist ein Beispiel für Kreativität. Und man darf in einer Ehe, in einer Liebesbeziehung, die Kreativität nicht verlieren, um den anderen zu beeindrucken. Also manchmal muss man sich immer wieder was ausdenken. Geschenke, ein Gedicht, ein Liebesbrief oder was auch immer. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang bedeutet, sich füreinander schön machen. Ich habe als Pfarrer habe ich öfters auch Ehepaare besucht, und ich war manchmal entsetzt, wie die zu Hause rumschlafen. Ah, so richtig, also richtig, so richtige Liebestöter haben die da. Erotikbremse. Ja. Und jetzt kommt der Starsatz,
was, jetzt kommt das Daseins dieses Kapitels. Bitte zuhören. Ja.
Mögen Lockenwickler, Jogginghosen, Feinripphemden, Tennissocken, Bärentatzenhausschuhe und andere Lustkiller und Erotikbremsen für immer aus eurem Beziehungsalltag verbannt sein.
Ja. Ich muss, ich bin ja so ein bisschen Fan von Karl Lagerfeld, weil ich mag Mode und wenn Menschen, die sich schön anziehen. Und eins seiner Zitate ist ein Lieblingszitat von mir. Er hat gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. Ja, genau. Mein Sohn, der trägt so ganz moderne, weil es ja also direkt mal so eine ganz moderne Jogginghosen und dem habe ich das Zitat genannt. Und dann sagt er nur, ach Papa, das verstehst du nicht. Ja, also dazu auch, ja, kreativ zu sein, dazu gehört auch das Leben zu feiern. Feiert euer Leben, feiert eure Liebe, in Wochenende was Besonderes, Überraschungswochenende, in Wellness oder weiß der Geier, was den anderen gefällt. Man muss auch da kreativ sein. Und da habe ich auch ein schönes Beispiel von meinem Freund Werner. Ich habe einen Freund, der ist Jugendpfarrer, jetzt ganz frisch pensioniert, aber der war Jugendpfarrer da in der Westfälischen Kirche. Na? Und, genau, und ihm ist also Folgendes passiert. Also seine Frau, die ist so Blumen- und Festdesignerin oder sowas. Und die braucht also mehr als er das große, so ein größeres, so ein, wie so SUV, so ein Auto. Ja? Und er ist zu Hause am Büro oder wo er ist zu Hause, klingelt es an der Tür, da steht seine Frau heulend davor. Ja? Und sagt, ich hab und da heute zu Schrott gefahren, ich habe jemand die Vorfahrt genommen. Ja? Und das ist eine wahre Geschichte. Und was macht Werner? Werner sagt, Gabi heißt sie, Gabi, lass uns fein essen gehen und den Teufel ärgern. So. Großartig. Das ist ja, ich habe viele Hochzeiten, da predige ich auch, das ist eins meiner Beispiele, was ich sage. Eins meiner Beispiele, ja. Weil es geht nun mal Dinge schief oder die einen auch richtig ärgern, wo der andere etwas kaputt macht oder etwas versaut, woran man sein Herz gehängt hat und wo man sich furchtbar streiten kann. Und dann ist an dieser Stelle Größe, also pfeif auf das Auto, pfeif auf das Geld, pfeif auf das. Unsere Beziehung ist wichtiger und zieh das Ganze geistlich. Ja, es gibt die Macht der Finsternis, sie ist Realität und die hetzt uns aufeinander auf. Also hinter dem Streit steht auch die Macht der Finsternis. Und deswegen auch finde ich das so, lass uns fein essen gehen und den Teufel ärgern. Großartig. So. Fünftens. Hilfsbereitschaft. Liebe ist manchmal anstrengend, weil sie Taten erfordert. Ja, da gibt es ja auch ein schönes Bibelwort. Lasst uns, also 1. Johannes 3, Vers 18. Schönes Wort, auch ein schönes Bibelwort, wenn zwei heiraten wollen. Lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Was für ein Bibelwort. Ja? Nicht mit Worten, nicht mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Zu dem Thema Wahrheit sage ich im letzten Kapitel noch etwas. Das ist ganz wichtig, weil es gibt eine Wahrheit Gottes auch über unsere Ehe. Und die ist größer als wir selbst und größer als unsere Gefühle. Aber jetzt erstmal, ja, Hilfsbereitschaft ist so ein Ding. Ja? Weil man hat nicht immer Bock auf Hilfsbereitschaft. Auch wenn man merkt, der andere braucht jetzt was. Es gibt da so eine Geschichte, wir haben also am Rand von Berlin haben wir ein Haus gekauft und da haben wir auch lange drin gelebt, jetzt haben wir es an unsere Schwiegereltern vermietet. Ja. Und weil das ein Dorf war ohne so richtig Anschlüsse, so brauchten wir zwei Autos, zwei kleine Autos. Und ich habe mein Auto geputzt, was ich ziemlich selten mache und eine Tätigkeit, die ich eigentlich hasse. Ja. Ich habe mein Auto geputzt und da kam meine Frau und sagte, kannst du meins gleich mitputzen? Ja, und ich dachte, oh nee. Und ich habe gesagt, nö. Und ach, nee, du kannst selber putzen. Ja, nee, nee. Also, ja. Und dann so nach einer Stunde oder schon nach einer halben Stunde, ich weiß nicht mehr, habe ich gemerkt, selbst das bereut, hat gesagt, das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe es doch geputzt, aber vor allen Dingen, weiß ich nicht mehr genau, aber was ich, eins weiß ich noch ganz genau, ich habe sozusagen als gute Tat und als Handlung der Buße, habe ich alle deine Schuhe geputzt. Einfach, um das wieder auszubügeln. Also, ja, es macht auch Spaß, sich selber in ein gutes Licht zu bringen, was ich jetzt hier tue. Ja. Aber es klappt halt nicht immer und wir sind auch nicht immer so bußfertig, ich auch nicht. Ja. Aber das ist eine Herausforderung, Taten der Hilfsbereitschaft. Und dort, wo wir versagen, wir haben ja schon über Vergebung gesprochen, ja, aber dass wir also immer wieder das im Blick behalten, der andere ist ein schwaches Geschöpf, wir selbst sind schwache Geschöpfe und wir müssen einander stützen und helfen und unter die Arme greifen. Und es ist ganz wichtig, auch wenn ich sage, meine Frau ist mein bester Freund und dass wir uns auch gegenseitig so gut es geht stützen. Funktioniert nicht immer, aber wir haben es als ein ernsthaftes Vorhaben im Herzen. So, sechstens, aufeinander achten. Das klingt erstmal so selbstverständlich. Aufeinander achten. Ja. Aber in vielen Ehen wird das verlernt. Ich weiß das aus vielen Seelsorgegesprächen, übrigens auch hier aus Attersee-Gesprächen, die ich hatte, ja, mit einer Frau, mein Mann nimmt mich nicht wahr, er weiß nicht, wie es mir wirklich geht. Oder auch umgedreht, meine Frau interessiert sich nicht für mich, für meine Hobbys, wir leben in zwei verschiedenen Welten. Und ich habe gemerkt, wie viele Ehepaare gibt es, die eigentlich... Ja, in Einsamkeit leben, obwohl sie verheiratet sind, die irgendwie einsam sind und wo beide miteinander, ja, wo aneinander vorbeifühlen und vorbeileben. Ja. Und wie kann man das besser in den Griff kriegen, frage ich mich. Und da gibt es ein sehr schönes Bibelwort, Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist ein schönes Wort. Also Acht haben, aber und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Was heißt denn das? Wie kann man aufeinander Acht haben? Wie ist es möglich, dass man nicht ganz auseinanderrennt, sich nicht ganz entfremdet? Und das Zauberwort bedeutet Zeit miteinander verbringen. Das ist gar nicht so einfach manchmal, weil Routine ist ein Leidenschafts- und Romantikkiller und wir brauchen Taten gegen die Routine. Wir brauchen Taten gegen die Entfremdung, dass wir uns voneinander entfremden, auch in einer Partnerschaft. Das heißt, dass wir uns Zeit füreinander nehmen. Wir haben es uns ganz bewusst gemacht, meine Frau und ich, dass wir am Montag ist unser Eheabend. Und das war manchmal sehr wichtig, weil manchmal war das der einzig freie Abend und Kollegen oder mein Chef oder so wollte gerade da, dass wir ein Treffen machen. Und da habe ich mir gedacht, nee, da habe ich einen ganz wichtigen Termin. Was ja auch stimmt. Ja. Ja. Einen ganz wichtigen Termin, sorry, zu überlegen. Und ich habe dann also wirklich nur Ausnahmen gemacht. Und wo wir Ausnahmen haben, habe ich meine Frau gesagt, du, ich habe da ist wirklich was ganz Wichtiges oder so. Können wir das mal verschieben oder darauf? Und das ist dann schon was anderes. Aber das ist sehr, 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 sehr wichtig. Dann... zeigt das auch etwas, wer die Nummer 1 ist in meinem Leben. In meinem Leben ist nicht die Arbeit die Nummer 1, auch nicht die Kumpels, ja, auch nicht die Gemeinde, auch nicht die Kinder. Kinder sind Gäste in einer Ehe. Ich merke das immer wieder, dort wo Kinder der Hauptfokus sind in einer Beziehung, gibt es das große W und Ach, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, die beiden, also das Ehepaar, die wissen nichts mehr mit sich anzufangen. Die öden sich nur noch an, weil sie es nicht gelernt haben, miteinander zu leben. Sie haben sich miteinander gelebt, dass sie auch mal Zeit füreinander haben. Ich fand das immer toll, im Nachhinein fand ich das immer toll. Meine Eltern, ja, ich habe vier Geschwister, meine Eltern sind regelmäßig zusammen in Urlaub gefahren und ohne uns. Also mit uns auch, das war immer der Herbsturlaub, mit viel Wandern und sowas. Aber ansonsten, im Sommer sind die meisten irgendwo in den Süden geflogen. Ich weiß es aber gar nicht, weil fast das Einzige, was ging. Ja, und die haben uns so weit beeilt, oder meistens 2 Wochen. Und die haben uns immer in der Verwandtschaft oder bei Freunden verteilt. Und das war immer großartig. Ich bin immer untergekommen bei Tante Else Buche. Tante Else, es war eigentlich keine richtige Tante, aber wir haben sie nur genannt. Es wäre ein extra Kapitel, das war so ein Original, diese Frau. Da, mein anderer Bruder, der hatte, das war die wirkliche Tante, das war seine Lieblingstante, die Tante Else, die hat ihn da, wenn er die 2 Wochen da war, sie war eine kinderlose Witwe und hat ihn bis zum Ghetto verwöhnt. Und wir wurden auf alle Fälle wurden wir verteilt und wir fanden das toll, weil wir zu Leuten verteilt wurden, die uns mochten und die mit uns lauter tolles Zeug gemacht haben. Ja, aber allein, dass meine Eltern das gemacht haben und sich, und wir fanden das völlig normal als Kinder, dass unsere Eltern brauchen ihre Zeit und die machen ihren Urlaub. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig, sich solche Inseln zu bewahren. Und wenn es nur ein Wochenende ist, ohne Kinder, wegzufahren, damit man wieder mal Zeit hat, miteinander zu erzählen, vielleicht gemeinsam ein Buch zu lesen oder was auch immer. Oder immer inspirierend, ich bin ja so ein Cineast, ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino. Und ja, und in Berlin gibt es ja jede Menge Gelegenheiten dazu. Und oft predige ich auch über Filme oder nehme Filme als Beispiele. Das habe ich ja heute auch schon gemacht. Und da hat man Gesprächsstoff, da hat man miteinander, was man miteinander teilt oder Emotionen. Ja, das ist also großartig. Dann ist es auch wirklich, dass man immer wieder dran ist, Gemeinsamkeiten zu entdecken. Das ist gar nicht so einfach, weil manchmal entfremdet man sich auch voneinander. Ne? Und meine Frau und ich, wir haben so eine Gemeinsamkeit, wir haben uns über Musik kennengelernt, ich mehr über die Popmusik, weil ich habe in einer Band gespielt damals und brauchte eine Pianistin. Die Damaris ist eine ganz hervorragende Klassikpianistin und so. Und wir haben uns ein bisschen auseinander entwickelt, musikalisch, aber wir haben auch einen ganz großen gemeinsamen Nenner. Hier geht mehr so in die Klassikrichtung, was ich auch mag, aber ich bin großer Jazz-Fan. Ich bin halt wilder und mag auch wilde Musik. Ja. Also, aber dass man immer wieder Gemeinsamkeiten entdeckt. Wir haben kürzlich in ein Konzert sind wir gegangen, Haydns Schöpfung. Wo wir dann noch eingeladen waren, weil wir mit dem Dirigenten befreundet sind, zu einer phänomenalen After-Show-Party. Ja, also so groß, ich habe noch die ganze Woche davon gezerrt, weil es so die Musik war berauschend. Dann war eine wahnsinnig schöne Sopranistin. Ja. Genau, meine Frau hat sofort gemerkt, dass die mir gefällt. So. Ja, also Gemeinsamkeiten entdecken. Man braucht ein gemeinsames Hobby. Wir haben noch ein gemeinsames Hobby. Jedes Jahr gehen wir irgendwie zusammen in die Berge. Zusammen wandern. Das ist großartig. Und ihr müsst irgendwie herausfinden, was das ist. Vielleicht ist es bei einigen ist es zusammen eine Paddeltour machen oder ein Hausboot mieten. Ach, es gibt so viel heute. Diese Welt ist voller Freizeitangebote und nicht alles kostet Geld und da was zusammen machen. Aber das ist auch wirklich Arbeit, da muss man sich aufmachen, was können wir zusammen machen, wo wir zusammen Spaß haben. Ja. So. Und euch fände ich mir neu, wie ich hier durchkomme. Und siebtens, ich komme mal zurück zu den Paartherapeuten, die also diese Umfrage gemacht haben. Ja. Und sie haben also festgestellt, ja, es gibt sozusagen, der 7. Punkt ist eigentlich mit der wichtigste Punkt, weil sie haben festgestellt, das ist so etwas wie die Grundlage, das Fundament. Und zwar haben sie es genannt, Ehepaare, die so lange glücklich zusammen waren, haben ein ganz bestimmtes Eheverständnis gehabt. Nämlich Ehe ist ein Versprechen, das nicht gebrochen werden darf. Ehe ist ein Versprechen, das nicht gebrochen werden darf. Das heißt, wir bleiben zusammen, auch wenn es schwierig wird. Und ich kenne so viele, also gerade junge Leute, die denken, wenn es schwierig wird, habe ich den falschen Partner und man läuft auseinander. Und man findet ja auch ganz schnell jemand Neues, das ist so Internet und TikTok und was es da jetzt alles gibt, die ganzen sozialen Medien. Und rucki zucki findet man jemand Neues. Und spätestens nach einem Jahr ist das gleiche Drama wieder, weil man wieder entdeckt, dass es schwierig wird. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Liebe aus einer Wahrheit lebt. Wir haben ja angesungen, dass wir lieben aus der Wahrheit. Dass Liebe aus einer Wahrheit lebt, die größer ist als wir selbst. Denn wir sind mit unserem Latein sehr schnell am Ende. Normalerweise heute bei Menschen, die Gott nicht kennen, sie denken immer, das Gefühl für ihre, also das Fundament für ihre Liebe wäre ihre Liebe zueinander, die spricht die Gefühle und so. Und dann erleben sie, wie die Gefühle weggehen und wie der andere nur noch nervt. Und dann sind sie echt am Ende ihres Lateins, ihrer Möglichkeiten. Der Akku, der geladen ist mit Liebe, mit warmherzigen Gedanken und liebevollen Gefühlen, ist sehr schnell leer, wenn der Alltag uns herausfordert. Ja? Und ja, wir sehen dann nur noch die Fehler und die schlechten Angewohnheiten des anderen. Der andere geht uns auf die Nerven, und zwar richtig. Statt romantischer Gefühle stellt sich ein Überdruss, Frust und Langeweile. Und wie gehen wir damit um, dass uns das nicht dominiert? Weil häufig ist es so, dass das nicht die Wahrheit ist, sondern das sind Krisenerscheinungen und die gehören zum Leben dazu, weil es wird schwierig. Auch ich kenne kaum eine Ehe, die nicht schwierige Zeiten hat, Verletzungen hat oder wo man sich nur zusammenrauft oder wo man völlig aneinander vorbei fühlt und vorbei lebt. Ja? Das heißt, man braucht eine Klammer, eine Verbundenheit, die größer ist als unsere Gefühle, die auch größer ist als unsere Entscheidung. Nämlich, ja, die Wahrheit unserer Ehe ist größer als unsere Liebe, ist mehr als Gefühl, sondern sie ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist wie ein Schiff im Meer, zu dem man immer wieder hinschwimmen kann. Das ist so ein Bild, was mir mal eingefallen ist. Ich habe mal so ein Segelturn gemacht, habe ich ein großes Segelschiff gemietet und wir waren die Besetzung mit dem holländischen Skipper, mit 25 Leute oder so. Und das war groß. Ja, hier sind wir dann im Sommer durch die Ostsee geschippert, gesegelt. Wir waren die Besatzung und so. Und dann war es so toll, wenn man so draußen im Meer ankerte und man dann also mitten im Meer und dann man so, je nachdem wie mutig die Leute waren, kletterten dann den Mast ein bisschen hoch und dann ins Wasser zu springen und so. Das war großartig. Und dann da zu schwimmen und einfach zu gucken, im weiten Meer zu schwimmen, ist ein ganz artiges Gefühl, weil ich sage, da musst du hin. Da ist die Rettung, weil man plötzlich, weil man merkt, man kommt um auf Dauer im Meer ohne dieses Schiff. Und das wäre dieses Beispiel, dass man braucht eine Wahrheit, die größer ist als wir selber, zu der wir immer wieder hinschwimmen kann. Und hier kommt diese ganz große Ressource, diese ganz große Wahrheit ins Spiel, nämlich Jesus, der uns einander verbindet. Jesus, der sozusagen der Dritte ist in einer Ehe, der uns verbindet, der uns einander schenkt. Christliche Ehe heißt, ich nehme den anderen aus Gottes Hand. Er schenkt euch einander, ihr empfangt euch aus Gottes Hand. Und das ist ungeheuer wertvoll, ja. Und deswegen, weil wir einander aus Gottes Hand empfangen, ist es ganz wichtig, dass wir mit dem anderen umgehen wie mit einem kostbaren Geschenk. Ja? Denn euer Ja zueinander ist das Abbild des großen Ja's, das Gott zu euch spricht. Die Liebe, die ihr uns erwiesen hat, Jesus ist die größte Aktion der Liebe. Johannes 15, 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und Jesus begegnet uns die Liebe, also es gibt keine die größte Liebe, die größte Liebestat im Universum, dass der Einzige, der ohne Sünde war, der Einzige, der okay war, aus Gottes Welt zu uns gekommen, um uns zu erlösen, dass der für uns stirbt. Das ist so eine ganz großartige Tat und wenn uns das nicht rührt, ist uns nicht mehr zu helfen. Wir haben was sehr Schönes erlebt diesbezüglich, als der Film Titanic hier mit mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet lief. Ich glaube, den hat ja jeder gesehen, oder? Gibt es auch jemanden, der nicht gesehen hat? Kennt dich? Noch niemand? Ja, wir haben mindestens 2-3 Mal geguckt. Auf alle Fälle, als wir das erste Mal im Kino waren, meine Frau und ich, und den gesehen haben, und als dann am Ende des Films das Licht anging, sahen wir, dass neben uns ein altes Ehepaar saß, Händchen haltend und beide weinten. Und es hat uns so gerührt. Und worüber sie weinten, es war nämlich das, dass der dargestellt von Leonardo DiCaprio, ihm gelingt es nach dem Untergang der Titanic als einziger, dass er sozusagen wie so eine große Tür hatte, auf der er lag, auf der er schwimmen konnte, war wie so ein Floß. Ja? Und seine, vielleicht, sie waren ein Liebespaar geworden da auf dieser Fahrt. Und seine Kate, oder wie die hieß, die war im kalten Wasser, und im kalten Wasser da ein paar Minuten, dann erfrierst du dort. Und er machte für sie den Platz frei, auf dieser, dass sie auf dieses Floß kommen konnte, war nur für eine Person das. Und er, sozusagen diese Szene, die ist so rührend, wie er dann sozusagen nur mit Händen aufgestützt in dem kalten Wasser und erfriert. Ja. Und da habe ich gemerkt, es ist das größte Zeichen der Liebe, ja, wie Jesus hier sagt, größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und das war das, was wirklich unter die Haut ging in diesem Film. Da habe ich mir gedacht, das ist das nicht ein wunderbares Symbol für das, was Jesus für uns tat. Es ist die größte Tat der Liebe. Und, ja, und deswegen, Liebe ist eine Erfindung Gottes. Und Jesus malt sie uns, lebt sie uns vor Augen. Ja? Und diese Liebe ist nicht das Ergebnis einer Evolution, die sich die ausgedacht hat, sondern es ist Gott, der Liebe ist. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, heißt es im Evangelium. Ja? Das heißt, wir brauchen, damit die Akkus unserer Liebe nicht leer werden, immer wieder den Zugang zu den Quellen dieser Liebe, dass sie unser Herz berührt und dass sie uns ermutigt. Mit einem Wort, ganz bekannt von den Beatles, All You Need Is Love. All You Need Is Love, singen wir jetzt. Wenigstens den Refrain. Ja. Das singen wir jetzt, und nachher ist noch Gelegenheit.